This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 3. Juni 2009. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und wie fast immer haben wir euch auch heute einen Studiogast mitgebracht. Unser Studiogast ist am heutigen Abend Walter Prat, derzeit Trainer der U23 des SV Waldhof. Ein Waldhof-Urgestein, hat schon so ziemlich alles gemacht hier in dem Verein. Wir freuen uns, dass er heute Abend bei uns ist. Hallo Walter.
Hallo.
Ja, Dasch, hast du schon eine erste Frage vorbereitet? Es ging jetzt Schlag auf Schlag hier, genau pünktlich auf die Sekunde gekommen.
Nee, hab ich nicht, aber wir fangen trotzdem gleich an. Ja, Walter, wie geht's dir denn überhaupt?
Danke, mir geht's gut, ich bin also sehr zufrieden mit meinem Gesundheitszustand. Es hat sich also nach den ganzen Therapien und Behandlungen im Jahre 2007 hat sich das also sehr, sehr gut entwickelt und auch total stabilisiert, sodass also auch der Professor in Heidelberg bei den vierteljährlichen Routineuntersuchungen immer sehr zufrieden ist.
Ja, das hört man gerne, haben uns schwer Sorgen gemacht damals. Nichtsdestotrotz hast du es dir wieder angetan, für den SV Waldhof zu arbeiten. Warum?
Ja, ich wurde ja damals angerufen im Januar 2008 von Herrn Lamm. Und zwar sollte ich aushelfen, also ob ich aushelfen könnte als Torwarttrainer und Trainer der zweiten Mannschaft, weil damals Marius Todoriciu sich das Kreuzband gerissen hat im Urlaub. Und dann mit Rücksprache mit dem Arzt hab ich dann gesagt, okay, dann helfe ich euch bis Sommer. Das war eigentlich ursprünglich geplant, aber wie es halt oft so ist. Und dann habe ich mit der zweiten Mannschaft angefangen und war eigentlich sehr gut. Und dann habe ich mich entschlossen, eben noch ein Jahr dran zu hängen und mit der zweiten Mannschaft einen kompletten Neuaufbau zu machen, um eventuell einen Aufstieg zu schaffen. Und da arbeiten wir nach wie vor noch dran.
Zweite Mannschaft, kommen wir nachher ein bisschen dazu. Wie sieht denn die jetzige vertragliche Situation aus? Wenn ich mich recht erinnere, habe ich irgendwo gelesen, dass von Seiten des Vereins noch niemand auf dich zugekommen ist. Stimmt das so?
Ja, es ist so, dass wir also kein außergewöhnliches Gespräch geführt haben, aber es ist, ich habe mit Herrn Schall schon gesprochen und er hat gesagt, okay, wir brauchen da nicht groß irgendwie über irgendwas reden. Für mich ist es auch Priorität, dass wir als erstmal die Runde zu Ende spielen und möglichst erfolgreich. Das heißt also, erster können wir noch werden, theoretisch, und wenn nicht, müssen wir in die Relegation und die wollen wir erfolgreich bestreiten, dass am Ende die zweite Mannschaft in der Verbandsliga spielt.
In dem Zusammenhang, gestern habt ihr unentschieden gespielt, man hat von einem Wutausbruch deinerseits gelesen.
Ja,
war das so? Kannst du das bestätigen?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe mich also maßlos geärgert, dass wir ganz einfach nicht mit einer frischen Mannschaft auflaufen konnten, weil also dann auch drei Spieler, die jetzt 90 Minuten am Samstag schon gespielt hatten, am Montag wieder 90 Minuten spielen mussten, weil ich also ganz einfach gar keine andere Möglichkeit hatte. Und wenn einer ein bisschen in dem ganzen Geschäft sich versteht, dann weiß er genau, dass zwei Tage nach einem schweren Spiel der tiefste Punkt ist, sodass die Spieler ganz einfach wirklich total ausgepowert im Spiel waren und wir dann eben nicht in der Lage waren, gegen Brühl zu gewinnen.
Soweit ich weiß, ist da zwischendurch auch mal drüber gesprochen worden, wie sinnvoll das ist, jetzt tatsächlich die Spieler auch in der ersten Mannschaft einzusetzen. Wie sind da die Drähte? Wie laufen die Kommunikationswege? Hast du das nicht schon mal dem Herrn Konrad gesagt?
Ja gut, es war ja zwischendurch mal so, dass eigentlich der Tenor aus der sportlichen Leitung im Ende des Jahres 2008 war der, dass also in der Landesliga eigentlich kein Spieler mit Perspektive ist. Mittlerweile sind also 6 bis 7 im Kader und das macht mich also nicht minder stolz und ich freue mich für die Spieler, dass sie auch zum Einsatz kommen, dass sie Toren machen. Ich meine, Ergin Packel hat also jetzt seit Anfang April fast jedes Spiel gemacht und hat also, glaube ich, 3 bis 4 Tore erzielt und das ist eigentlich schon eine gute Sache.
Ja, so ein bisschen höre ich da auch so eine leichte Ironie aus deinen Worten, von wegen, es war keine Perspektive da und jetzt spielen 6 bis 7 in der ersten Mannschaft. Wie kommt es denn, dass sie auf einmal doch attraktiv für uns werden und ihre Sache auch doch ganz gut machen?
Ja, es kommt noch eins hinzu, dass eben viele Spieler der ersten Mannschaft verletzt sind oder eben nicht einsatzfähig sind. Und dann war natürlich die Anfrage, nachdem man gesehen hat, oh, die zweite spielt auch guten Fußball und erfolgreich sind wir auch. Und da kann man schon den einen oder anderen mal bestellen und als sie bestellt waren, mussten sie bleiben.
Also wir hatten hier ja im letzten Monaten alles Mögliche an schwergewichtigen Studiogästen und wir haben auch mal gefragt, wer ist denn der Perspektivspieler aus der U23 und da haben wir uns ziemlich deutlich gesagt, dass da eigentlich niemand sich aufdrängt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, wir müssen eigentlich darauf hoffen, dass die U23-Spieler beim Verein bleiben, nicht irgendwie auf mich sich aufmerksam gemacht haben, damit wir nächstes Jahr mit denen planen können. Stimmt das so?
Ja, der Günther Seebert macht ja die ganze Mannschaftsplanung, also den Neuaufbau der Mannschaft für die nächste Runde und er hat also auch einige Gespräche jetzt schon geführt mit dem Ergin Packel oder mit dem Ali Özgün oder dem Hans Kiai, Marc Socher, Norbert Kirchner, das sind ja eigentlich alles potenzielle Spieler, die aus der U23 kommen und das sind 5 Spieler aus einer Mannschaft, das ist also schon eine Riesenquote.
Das heißt, du gehst davon aus, dass die für nächstes Jahr gesetzt sind in der ersten?
Nein, da habe ich keinen Einfluss drauf. Es ist ja wichtig, dass man sich als erstmal mit den Spielern einigt, dass man die überhaupt an den Verein binden kann. Heutzutage ist es also nicht mehr so wie vielleicht zu unserer Zeit. Heute bringt jeder Spieler ab der B-Jugend den eigenen Berater mit. Und mit denen muss man auch erstmal reden und muss dann muss ganz einfach zurechtkommen und dass die Bedingungen stimmen. Und dann kann man erst darüber reden, ob nächstes Jahr diese Spieler gesetzt sind.
Ivo, willst du dich mal damit einmischen?
Ja, ich wollte nochmal zu den Bedingungen derzeit bei der U23 darauf zu sprechen kommen. Irgendwas habe ich vermeintlich gelesen, ich glaube vor circa 2 Wochen, da stand glaube ich im Mannheimer Morgen, dass Beschwerden von Seiten des Trainers kamen, dass überhaupt kein reguläres Training mehr möglich sei, weil zu wenige Spieler überhaupt anwesend seien im Training. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, es ist also Fakt, dass zum Beispiel der Norbert Kirchner, der in der Vorrunde alle Spiele gemacht hat bei uns, komplett in der ersten, jetzt nur noch Spielzeit Anfang des Jahres, nach dem Hallenmasters der Hans Kjai und der Marc Socher ebenfalls, sodass sie also schon 3 Mann weg sind. Ab dem 1.4. nach dem Spiel in Waldorf, wo wir 3-1 gewonnen hatten, kamen dann noch Ergin Packel und Ali Özgün dazu, sodass wir also schon zwischen 5 und 6 Spielern regelmäßig in unserem Training nicht hatten. Wenn man dann weiß, dass wir einen Kader einschließlich Torhüter von 14 Spielern haben, da kann man sich also schon mal ausrechnen, wie viele Spieler wir im Training haben. Und wir spielen ja auch samstags nicht mit 6 oder 8, sondern wir spielen auch mit 11. Und da wäre es also schon mal ganz sinnvoll, dass wir auch vielleicht schon mit 11 trainieren. Aber es ist bisher eigentlich in der ganzen Runde nie der Fall gewesen, dass wir einmal den kompletten Kader im Training hatten.
Ja, ist es nicht jetzt als Trainer für dich völlig unbefriedigend, die Situation?
Ja, das ist natürlich als Trainer unbefriedigend. Nur man arbeitet in dem Verein und wenn jemand den Verein so lange kennt wie ich jetzt und dann nimmt man sich irgendwie zurück, sagt, okay, wir machen jetzt das Beste draus. Und ich muss also eins sagen, Kompliment an diese U23, die hat also einen derart guten Charakter, dass sie diese Dinge überhaupt mitgemacht hat. Ja, wenn man wenn man das noch sieht, dass teilweise auch Ungereimtheiten und Unregelmäßigkeiten in der Spesenabrechnung waren und die Spieler trotzdem gekommen sind. Also es war nicht ein einziger Spieler, dem wegen mir Geld gefehlt hat, der nur ein Training versäumt hat.
Was muss man hier drunter vorstellen? Spesenabrechnung nicht gestimmt? Wie läuft das überhaupt bei denen ab?
Ja, die kriegen ja kleine Prämien, wenn sie ein Spiel gewinnen und haben also auch Fahrtkosten, für die sie entschädigt sind. Also Spieler, die kommen auf 150 Euro im Monat. Und müssen also den Rest hinzuverdienen. Und dann ist es so, wenn sie jetzt junge Leute haben, die um die 20 Jahre alt sind, und wir haben ja eben U23, alle unter 23, und da fehlt eben jeder Euro, um sich ganz einfach irgendwie ein Taschengeld zu verdienen. Und da kann man also beim SV Waldhof in der U23 nicht reich werden.
In dem Zusammenhang drängt sich mir ein bisschen die Frage auf. Ich habe irgendwo gelesen, dass unter Umständen gar nicht gewünscht wird, dass die U23 aufsteigt, weil das aus finanziellen Gründen gar nicht zu stemmen wäre. Ist das ein Gerücht oder hast du da auch schon so Vorahnungen?
Nein, das ist dann mehr ein Gerücht. Es geht darum, man will schon und man muss eigentlich aufsteigen, um zu verhindern, dass die A-Jugendspieler, die jedes Jahr bei uns rauskommen, vom Verein weggehen. Da muss man eine attraktive Spielklasse haben, damit diese Spieler auch nahtlos sich weiterentwickeln können. Und es geht halt nur in einer etwas höheren Klasse. Und sonst sind die Spieler weg.
Ja, aber der Verein ist ja jetzt gerade in einer sehr schwierigen, wieder mal, in einer sehr schwierigen finanziellen Situation. Das heißt, es ist wirklich völlig an den Haaren herbeigezogen, dass man sagt, unter Umständen wollen wir uns das gar nicht leisten, weil eigentlich haben wir jetzt schon Probleme, die Jungs zu bezahlen, der U23, und der Kader in der ersten muss auch schwer abgespeckt werden. Da macht die Verbandsliga nur unnötig Kosten oder Kosten, die nicht so direkt wieder reinkommen.
Also es ist ganz klar festgelegt, dass die Kosten für die Landesliga oder die Verbandsliga im Jahr oder in der Saison 9-10 die gleichen sind. Man hat ein festes Budget, mehr ist nicht da. Und mit dem Budget muss man zurechtkommen und das ist die Situation. Also Spieler, die
jetzt. Also auch in der Verbandsliga dann.
Auch in der Verbandsliga. Und Spieler, die auch von außen gerne zu uns kommen wollen. Ich habe viele, die mich anrufen, die auch gerne mit mir zusammenarbeiten würden. Denen sage ich das ganz klar auf den Kopf. Ich sage, okay, wenn du musst also wissen, dass es bei uns eigentlich wenig Geld zu verdienen gibt. Wenn du sportlich das auf dich nehmen willst, dann kannst du das gerne tun, aber das sind halt die Bedingungen.
Ja, das ist ja doch alles, also wenn ich mir das so vorstelle, für mich wäre das jetzt schon ziemlich frustrierend. Geld ist kein Star, Spieler nehmen sie mir auch noch weg. Dann bin ich jetzt trotzdem immer relativ nah am Aufstieg dran und irgendwie klappt es nicht, weil man mir die Spieler dann auch noch vor der Nase wegschnappt und sie mal jetzt echt mal unnötig noch spielen lässt. Also ich sehe es zumindest so, dass es eigentlich unnötig ist, dass die jetzt in der jetzigen Situation der ersten Mannschaft spielen. Dein Hals wird nicht immer dicker.
Naja gut, okay, ich bin ja nicht von gestern und kenne den Fußball schon 3 Tage und man muss sich mit manchen Dingen eben abfinden und meine Aufgabe besteht halt auch darin, die Spieler bei Laune zu halten und denen ganz einfach auch immer Beistand zu leisten, also die Spieler, die nicht oben spielen und die Spieler, die eben oben spielen, da muss ich ganz einfach einen Kompromiss machen, weil eben die Hierarchie von oben nach unten geht und wenn der Cheftrainer sagt, er braucht die Spieler und dann muss ich es ihm halt geben und ich werde mich also nicht hinstellen und sagen, okay, du kriegst sie nicht, sondern wir sind ein Verein und im Verein sollte man irgendwie zusammenarbeiten, also so verstehe ich das jedenfalls und ich will eigentlich auch nur für mich irgendwie dann diese Sache so erklären.
Ja, daraus schließe ich mal, du hast mit mir, Konrad, direkt gesprochen, oder? So.
Ja, wir sprechen das öfter miteinander. Und
ich meine, was sagt er denn da? Also ich meine, ich kann es ihm auch mal sagen, Herr Konrad, wie sieht's denn aus? Wo liegen jetzt die Prioritäten? Unnötiger Platz 5 oder doch Aufstieg in die Verbandsliga?
Ja, es ist so, dass wenn du Cheftrainer bist, dann kann schon der eine oder andere auch sagen, pass auf, ich bin hier der Chef und das, was der Chef sagt, wird letztendlich gemacht.
Ah. Ivo, mach mal Musik.
Ja, ich wollte den Leuten noch sagen, dass sie natürlich selbst hier auch anrufen können, direkt bei uns im Studio, dem Walter selbst ihre Fragen stellen können. Wem unsere Fragen zu langweilig sind, natürlich haben wir auch wieder Fragen aus dem Waldhof Online Forum gestellt bekommen. Ruft an unter 0621 für Mannheim 33939801. Nochmal langsam zum Mitschreiben, 0621 für Mannheim, 33939801. Wir spielen ein Stück Musik und sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich.
This is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
So, da sind wir wieder. Ihr hört immer noch Doppelpass live on air im Bermudafunk. Eure allerliebste Sendung über und mit dem SV Waldhof. Unser Studiogast ist immer noch Walter Brath. Ich habe es hier gerade vor mir liegen. Ehemaliger Torhüter, ehemaliger Torwarttrainer, ehemaliger Co- und Cheftrainer der ersten Mannschaft, ehemaliger Geschäftsführer, ehemaliger Fanbeauftragter. Gibt es irgendeine Position, die du noch nicht begleitet hast, außer Präsident in dem Verein, Walter?
Ja, also ich war noch kein Präsident gewesen. Mich haben zwar schon Leute schon angesprochen, ich sollte das doch auch machen. Habe ich gesagt, okay, danke. Das reicht.
Ja. Apropos Präsident, die Situation ist ja an dir auch nicht spurlos vorbeigegangen mit dem Präsidium. Wie hast du das denn so mitbekommen?
Ja, ich habe das also mitbekommen, was eben auch in der Zeitung oder überhaupt Zeitung, Fernsehen irgendwie nach außen gekommen ist und die Interna sind mir also nicht bekannt. Ich kann also nicht Näheres sagen, ob dort dies oder jenes war. Auf alle Fälle, in manchen Situationen hat man also mehr als unglücklich operiert und wenn ich also sehe, was Dietmar Hopp für den Verein letztendlich tut und getan hat und wie er hilft und wenn ich den Mann dann in der Öffentlichkeit angreife, dann muss ich mich schon fragen, ob ich da irgendwas richtig oder falsch gemacht habe.
Du spielst auf den Mario Nöll an, in dem Fall. Der hat ihn angegriffen, oder?
Ja, aber sonst hat ja auch keiner was gesagt.
Okay, aber ich meine, was ist mit dem Restvorstand? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die sind auch nicht so richtig geschäftsfähig. Irgendwie ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Wie ist das für dich? Ist für dich kein Thema? Die, wo jetzt da sind, die reden mit dir, die verlängern den Vertrag und so weiter? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja gut, dass natürlich von fünf nur noch zwei übrig sind, das ist schon eine eigenartige Situation. Und es ist natürlich auch verwunderlich, dass bisher noch keine Generalversammlung stattgefunden hat. Das hätte normalerweise relativ zügig erfolgen sollen, aber im Zuge der ganzen Situation, auch der angespannten finanziellen Lage über den Winter hin, hat man eben dann diese Sache etwas ausgesetzt und nach hinten geschoben, um da irgendwie ein bisschen Ruhe zu haben und auch zu sehen, inwieweit man in der Lage ist, den Verein finanziell am Leben zu erhalten. Und jetzt wird aber, denke ich, irgendwann eine Generalversammlung kommen müssen irgendwann im Sommer, und weil ein Verein ohne Präsidenten oder ohne richtiges Präsidium, ich meine, mit dem Herrn Schall und dem Rainer Spager sind noch zwei Restmitglieder da, die auch irgendwo im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Präsidium agieren, aber es ist natürlich was anderes, wenn ein gewählter Präsident da ist, der nach außen hin eben auch alles verantwortet.
Die finanziellen Möglichkeiten, du hast es gerade angesprochen, morgen ist ja die Abgabe beim DFB, oder? Lizenzierungsverfahren, habe ich das richtig mitgekriegt?
Genau, die Nachbesserung.
Hast du da schon Einblicke, die wir noch nicht haben? Gehst du davon aus, dass bis nächstes Jahr arbeitslos oder
nächste Saison? Ja, ich bin ja selbstständig, ich habe ja meine Soccerhalle und deswegen ist es nicht für mich nicht das Thema, dass ich also vom Fußball als Trainer leben muss. Und aber mir sind also Internas, was diese ganzen Sachen angeht, überhaupt nicht bekannt. Das machen die Leute im Sanierungsausschuss und mit dem Präsidium und mit dem Günter Sebert und den Leuten, die eben sich da zusammengefunden haben, um den Verein eben irgendwie zu retten.
Okay, dann hoffen wir mal das Beste. Ivo hat ja schon irgendwo geschrieben, dass da morgen wohl keine Nachrichten rauskommen werden. Aber ihr könnt euch sicher sein, der Ivo ist einer der Ersten, der sie mitbekommt und auf der Doppelpassseite veröffentlicht. Wollen wir uns mal den Fragen zuwenden, die der, sag mal jetzt, wie er heißt, Hallo Genscher, haben wir gestern schon mal diskutiert, Hallo Genscher. Es gab diesmal ganz wenig Leute, die Fragen geschrieben haben. Das lag daran, dass der Herr Genscher schon 10 Fragen gestellt hat, die alles abgedeckt haben. Fangen wir mal mehr oder weniger von oben an. Er möchte ganz gern von dir wissen, Walter, wie zufrieden du mit dem bisherigen Saisonverlauf der zweiten bist.
Ja, also ich bin einerseits natürlich zufrieden, weil ich weiß, wie schwierig die Bedingungen waren, dass wir überhaupt nach da oben auf dem zweiten Platz stehen mit diesen Bedingungen. Das ist also schon ein kleines Wunder. Andererseits bin ich sehr unzufrieden, weil ich schon gerne gehabt hätte, dass wir den kompletten Kader durch die ganze Runde hin im Training und im Spiel haben. Und wenn das der Fall gewesen wäre, wären wir jetzt schon Meister.
Also das ist im Prinzip seine zweite Frage gleich beantwortet. Was kann besser laufen?
Ja, es ist ja so, wir spielen ja auch zu 11. Und dann würde ich also auch gerne mal mit der Mannschaft trainieren, die spielt. Und das ist eben leider nicht der Fall gewesen über den meisten Zeitraum des Jahres oder der Saison. Und das ist halt nicht so ideal.
Wie es im Training läuft, haben wir jetzt gerade gehört. Wie sieht es denn bei den Spielen aus? Spielen die Spieler dann teilweise doppelt, sowohl U23 als auch in der ersten Mannschaft? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wenn wir nur das letzte Spiel jetzt sehen, wir haben also am Montag ein Spiel gehabt gegen Brühl und am Samstag in Ulm, da waren also der Florian Schwertl, da war der Norbert Kirchner, da war der Ergin Packel, da war der Christian Kattins, da war der Hans Kiai und der Ali Özkin. Das waren alle Spieler der U23, die also in Ulm dabei waren. Davon hat Norbert Kirchner 90 Minuten gespielt, hat Ergin Packel 90 Minuten gespielt, Patrick Geisinger 90 Minuten gespielt und auch der Hans Kiai 90 Minuten gespielt. Ali Özkin ist, glaube ich, so 5 Minuten reingekommen und der Christian Kattins, der hat also, glaube ich, schon 10 Minuten, Viertelstunde gespielt.
Also muss ich nochmal fragen, und was sagt dann der Trainer oder wer noch immer man da ansprechen kann? Mein Gott, also wenn das jetzt meine Situation wäre, würde ich wahrscheinlich platzen. Ich gehe mal davon aus, dass es bei dir nicht anders ist. Was sagt denn dann die Vereinsverantwortlichen? Was sagt denn der Herr Schall oder wer auch immer, der Sebert dazu, wenn du sagst, hey, was ist denn los? Ihr glaubt mir da kurz vor meinen wichtigsten Aufstiegsspielen meine gesamte Mannschaft. Da muss doch mal was anderes kommen wie er. Ja, der Chef ist halt der Trainer.
Ja, das ist halt einerseits eine schwierige Situation, weil die erste Mannschaft hat natürlich immer Priorität, das ist immer ganz klar. Natürlich ist der Aufstiegsplatz nicht mehr möglich und trotzdem versucht man natürlich die Außendarstellung mit der ersten Mannschaft irgendwie so gut wie möglich zu machen. Aber man muss natürlich hier einen Spagat vollziehen. Das heißt, einerseits ist die Aufstiegsmöglichkeit von der U19, sprich der A-Jugend, in die Bundesliga, B die Aufstiegschance der U23 in die Verbandsliga. und gleichzeitig der Spielbetrieb in der Regionalliga. Man will natürlich nicht irgendwo sich nach außen hin als SV Waldhof so darstellen, dass man ganz einfach keine gescheite Mannschaft auf den Platz kriegt. Und trotz allem ist es so, dass man natürlich jetzt schon auch von der sportlichen Leitung oben, die auch natürlich auch an Erfolgen partizipiert, dass man da sagt, okay, jetzt ist es wichtig, dass wir die Spiele unten in den Trainingsbetrieb und auch in den Spielbetrieb hineinkriegen, damit also unten die Trainer optimale Bedingungen haben, um das Saisonziel erreichen zu können.
Ja, aber das ist ja zwei Spiele vor Schluss dann doch ein bisschen knapp bemessen, oder?
Ja, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich werde also jetzt am Freitag erstmals in der Lage sein, seit langer, langer Zeit eben mal die Mannschaft im Training zu haben, die einen Tag später dann in Ziegelhausen-Peterszahl spielt.
Das heißt, am Samstag werden wir, die regionale Mannschaft spielt auch am Samstag, da werden wir keine Spieler aus der zweiten Mannschaft sehen.
Also das ist so besprochen worden heute, dass also am Samstag die Spieler, die also in der zweiten Mannschaft Spielrecht haben, dass die also auch alle am Samstag nur in der zweiten Mannschaft spielen.
Vielleicht sollten wir da auch als Fans einfach mal Prioritäten ein bisschen anders setzen, die letzten Spieltage, um mal den ganzen Ultra-Block und den ganzen Rest gehen wir einfach mal zu der U23 und dann zeigen wir halt mal so, wie wir das im Prinzip lieber sehen würden. Naja, mal sehen, wie wir das machen. Der Herr Genscher würde ganz gerne noch wissen, ob die Fußballer Kirschner, Socher, Packel, Kiai, Özgün auf Dauer in der Regionalliga richtig aufgehoben sind?
Ja, das ist natürlich immer eine Sache, die auch vom Spieler selbst abhängig ist. Ja. Ich meine, das sind alles talentierte Spieler, die eben 19 oder 20 Jahre alt sind und die noch Entwicklungspotenzial haben. Und da muss man ganz einfach auch intensiv arbeiten mit den Jungs. Aber man sieht es ja jedes Mal, wenn man gegen die Zweiermannschaften der Bundesligisten oder der Zweitligisten spielt, da sind 19, 20-Jährige drin und jedes Mal hat man Probleme, weil die ganz einfach sehr, sehr laufbereit und intensiv sind. Und da tut man sich schwer. Also Erfahrung ist eins und Engagement ist was anderes. Und andererseits ist es auch so, wenn man jetzt wie der SV Waldhof doch von jeher schon immer sehr, sehr viel über die eigene Jugend gearbeitet hat, da ist die Identifikation auch größer, wenn junge Leute da sind, die schon, wie so ein Schwall zum Beispiel, der ist jetzt 8 Jahre im Verein, das verbindet automatisch Spieler, Verein und auch irgendwie die Zuschauer.
Du hast gerade gesagt, Erfahrung ist das eine, Laufbereitschaft das andere. Spiegelt das ein bisschen die Situation, den Saisonverlauf der ersten dieses Jahr wieder? Ich bin der Ansicht, wir hatten viel Erfahrung, aber wenig Laufbereitschaft.
Ja, so habe ich jetzt nicht gemeint. Ich habe jetzt nur gemeint, dass man ganz einfach sonst oftmals auf Erfahrung setzt und bei den Jungen sagt man, ja gut, der macht halt ab und zu einen Fehler und gleicht das wiederum auf durch die Laufbereitschaft. Ja. Es gibt sicher auch gute Spieler, etwas ältere Spieler, die sich komplett in der Mannschaft einbringen und auch wirklich vorne weglaufen. Aber das ist auch nicht immer der Fall.
Er, beziehungsweise der Fidi, treuer alter Waldhof-Hörer und Waldhof-Seele, würden ganz gern von dir wissen, ob du uns erhalten bleibst in der nächsten Saison. Sollte der Aufstieg erreicht werden oder in der Landesliga?
Da ist die Sache total offen. Also von meiner Seite ist da noch keine Entscheidung gefallen, ob ich da weitermache oder nicht. Es hängt natürlich auch von den Bedingungen ab und es war dieses Jahr schon elendschwer für mich und meinen Co-Trainer, diese Runde so zu bestreiten. Und ich denke, wir hatten also mit Abstand die wenigste Unterstützung von allen Mannschaften im ganzen Verein. Und trotz allem haben wir versucht, das Beste daraus zu machen. Und das macht man eine Zeit lang, aber das kann man nicht Jahr für Jahr machen. Und deswegen warten wir jetzt mal ab, wie die Saison zu Ende geht und dann werden wir irgendwie eine Entscheidung fällen.
So ganz ohne Hintergedanken, würdest du dir auch nochmal einen Regionalliga-Trainerjob antun?
Ja gut, das ist kein Problem. Ich meine, ich habe ja diese Klasse schon trainiert oder auch weiter oben und das wäre für mich jetzt überhaupt kein Problem. Aber ich denke, dass sich das hier innerhalb des Vereines nicht stellt.
Ja. Dann würde der gute Herr Genscher noch wissen, wer aus der zweiten Mannschaft den Sprung noch in die Regionalliga-Mannschaft schaffen könnte. Das heißt, außer denen, es sind ja im Prinzip schon fast alle, Haben wir noch einen nicht mitbekommen?
Nein, also ich denke, dass das also die Spieler mit der größten Perspektive sind, die jetzt auch dabei sind, und alle anderen, die könnten sich ja irgendwie ihren Beitrag leisten für eine Mannschaft, aber da sehe ich ganz einfach das Potenzial nicht so weit wie bei diesen.
Der Ivo macht mich gerade darauf aufmerksam, dass der Nelson die Frage stellt, die der Ivo anscheinend auch unbedingt beantwortet haben möchte, inwieweit sich die Finanzprobleme bei der zweiten Mannschaft bemerkbar machen. Hast du schon so alles mögliche angedeutet, aber mal ganz konkret.
Ja gut, es ist halt so, wenn man sowieso schon als Spieler der Landesliga relativ wenig kriegt im Monat eben nur so eine bessere Spesenabdeckung, und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt für das nächste Jahr einen ganz klar umrissenen Etat, also ein Budget für die zweite Mannschaft, der Karl-Appel-Landesliga.
Ist der geheim oder kann man denn wissen, wie hoch der liegt?
Nein, das ist so eine Sache, dass man da das groß nach außen tragen muss, weil wenn man mit Geld hier umwirft, ist es also in der Öffentlichkeit oftmals nicht so gut. Jedenfalls ist es so, dass die Spieler nicht überbezahlt werden, in keinem Falle, und sich ein Spieler schon überlegen muss, ob er das auf sich nimmt.
Das heißt, wenn ich dir die Frage stelle vom Hallo Genscher, wie sehr nerven die finanziellen Probleme des Vereins, dann nerven die gewaltig.
Ja, es ist halt bedauerlich, dass ganz einfach der SV Waldhof durch die finanziellen Probleme ausgebremst wird und man auch nicht in der Lage ist, etwas beruhigter eine Saisonplanung zu machen. So muss man wirklich jeden Cent rumdrehen, bevor man ihn ausgibt, und das wirkt sich natürlich in allen Bereichen aus, also erste Mannschaft, zweite Mannschaft, die Jugendabteilung muss man ja außen vor lassen, weil die ja über das Anpfiffensleben abgedeckt wird.
Thema Jugend ist das Stichwort. Hallo Genscher möchte auch wissen, unter anderem, wer denn nächstes Jahr aus der Jugend nach oben kommt, sei es in die zweite Mannschaft oder sei es in die erste Mannschaft. Wie sehen da die Aussichten aus?
Als erstes ist ja mal das Ziel, die Aussichten Bundesliga zu erreichen. Das ist schon mal was Großartiges für den SV Waldhof, der eigentlich über viele Jahre immer in den obersten Spielklassen gespielt hat. Und von dem jetzigen Kader sind ja, glaube ich, 1-2 schon mit Verträgen ausgestattet, die also auch nächstes Jahr bei der Regionalliga zumindest im Kader sich befinden. Des Weiteren sind wir jetzt im Moment bestrebt, mit dem Kenan Kocak Gespräche mit den Spielern und auch mit ihren Beratern zu führen, um die Spieler an den Verein zu binden. Wo sie letztendlich spielen, hätten die ja natürlich am liebsten alle gerne gewusst, aber man kann natürlich nicht aus der A-Jugend sagen, okay, wir übernehmen alle 11 für die erste Mannschaft. Das ist nicht machbar, und andererseits ist auch in den seltenen Fällen die Qualität so groß, dass sie jetzt direkt in der Regionalliga spielen könnten. Aber die Berater, die haben halt ihre Vorstellungen, und die bieten dann die Spieler in allen möglichen Clubs an, und wenn einer statt 200 Euro 300 kriegt, und dann wird er eben dorthin geschafft.
Okay, inwieweit findet dann Austausch statt mit den Jugendtrainern von deiner Seite? Beobachtest du auch Spiele?
Ich habe also regen Kontakt mit dem Mike Schüssel oder auch mit dem Viktor Olscher, weil wir dann auch in manchen Situationen den ein oder anderen Spiel mal in unseren Kader aufnehmen konnten. Jetzt gerade, wo wir so wenige hatten, hatten wir von der A-Jugend eben die Spiele, um überhaupt Auswechselspiele zu haben. Und aber es ist halt so, dass es ist wirklich nicht einfach ist, heutzutage Spieler an den Verein zu binden. Jugendliche, letztes Jahr hatten wir dasselbe Problem ja auch schon gehabt mit dem Nico Müller, der ist dann nach Ockersheim gegangen, und der Lautenklos ist zum VfR Mannheim. Es ist halt so, die Spieler, die sehen immer nur die Spielklasse, sehen aber nicht, inwieweit sie sich weiterentwickeln können, und sie überschätzen sich auch oftmals, und die Berater tun ihr Übriges dazu, weil sie ganz einfach jeden Spieler selig reden, statt zu sagen, okay, geh du mal dorthin und arbeite ich mal hoch, und wenn du dort bist und bist wirklich ein Guter, dann kommst du auch nach oben. Und da ist es also auch ganz wichtig, dass man jetzt wie dieses Jahr gesehen hat, dass es möglich ist, über die zweite Mannschaft doch viele Spieler in den Kader der ersten Mannschaft hineinzubringen, wenn die Leistung stimmt.
Die Waldhof-Jugend ist dieses Jahr wirklich auffallend gut im Vergleich zu den letzten Jahren. Woran liegt es deiner Ansicht nach, dass es auch so schlagartig jetzt kommt? Alle sind irgendwie am Aufstieg und...
Ja, es ist so, dass A gut gearbeitet wird und man natürlich auch in der Auswahl der Spieler ein glückliches Händchen gehabt hat. Man hat also sehr, sehr intensiv gesucht und dann auch eben richtig gefunden.
Gut, dann machen wir weiter mit unserem imaginären Moderator, dem Herr Genscher. Also, wir sind hier gelandet beim Frage Nummer 8. Kennst du die Neuzugänge Knödler und Hartmann?
Ja, den Knödler kenne ich natürlich. Der war seinerzeit in der Regionalliga, der 2. Liga, schon bei uns im Probetraining. Der war ja, glaube ich, noch bei Eintracht Frankfurt 2. Und ja, der Kevin ist ein ganz fertiger Torhüter mit einem hohen Niveau und auch ein sehr spielsparker Torhüter. Das heißt, er hinten in der Abwehr sehr laut ist und auch gut organisiert und auch in keinster Weise irgendwie Probleme hat, wenn er mal mit dem Fuß eingreifen muss.
Würdest du sagen, dass er gleichwertig ist zu dem jetzigen Torwart, zu Zivlidis, oder hat der Sebert da einen guten Tausch gemacht? Günstiger und gleich gut, oder wie würdest du das persönlich so einschätzen?
Ja, schon. Der Waldhof hat ja die wenigsten Gegentore gekriegt. Da gehört der Torhüter halt auch mal dazu. Und ich habe also die Spiele, die ich gesehen habe, konnte ich also dem Tisflidis eigentlich keine Fehler nachweisen. Sonst hätten wir auch das eine oder andere Spiel wahrscheinlich noch verloren. Und ich weiß auch nicht, was jetzt die Entscheidungskriterien waren, dass jetzt die Torhüter ausgetauscht werden. Das hat der Günther Sebert gemacht. Und ja, der wird es auch dann erklären können.
Aber der Kevin Knödler ist auf jeden Fall ein guter.
Ja, absolut, absolut.
Wie sieht's aus mit dem Eduard Hartmann, heißt er? Irgendwas mitbekommen?
Ja, Eduard Hartmann habe ich als Spieler selbst noch nicht gesehen. Der hat jetzt war in Grünstadt da in der Landesliga, Verbandsliga, glaube ich, und ist dann nach Südwest Ludwigshafen, hat dort ein, zwei Jahre gespielt in der Verbandsliga Südwest. Und ich weiß nicht, wie der Verein jetzt an ihn dran gekommen ist, aber es muss ja wohl irgendwo Verbindung gegeben haben, beziehungsweise Günther Seibert war auch, glaube ich, in Ludwigshafen, hat sich also ihn mehrfach angeguckt und hatte eben die Entscheidung getroffen, und er wird ja irgendwas gesehen haben, sonst hätte er nicht genommen.
Gut, ich würde sagen, wir spielen nochmal ein Stück Musik, geben euch nochmal die Chance, die letzten 20 Minuten hier auch nochmal anzurufen. 0621 für Mannheim, 33939801, und wir hören uns dann gleich wieder.
This is the radio.
SV Waldheim-Mannhof, nee, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.
Ja, wir haben jetzt einen kleinen Mikrofontausch vorgenommen, unser Nachwuchs, Schredder.
Kurz vor Schluss eingewechselt quasi.
Genau. Auflaufprämie.
Ja, eben, alles mitnehmen. Ja, okay, also zwei Fragen haben wir im Prinzip aus dem Forum noch, vom Hallo Genscher. Und die erste, die ich stellen kann, ist dann gleich mal recht fulminant. Sie haben drei Wünsche frei. Was wär's denn?
Ja, also an allererster Stelle ist der Wunsch für mich sowieso und auch für meine Familie, dass sie gesund bleiben. Weil das ist natürlich auch die Erkenntnis gewesen die Erfahrung, die ich gemacht habe, die wünscht man niemanden. Und dann legt man also auf jeden Tag, den man erleben kann, wesentlich mehr Wert, und man versucht das Leben anderweitig zu sehen und auch zu genießen, und man freut sich über jeden Tag, und das ist also schon mal ganz klar der erste Wunsch. Dann gehen wir ruhig zu unserem Verein. Es wäre halt schon wünschenswert, dass wir irgendwann wieder mal in den bezahlten Fußball hineinkommen. Mit der 3. Liga, die jetzt dazwischen reingestopft wurde, ist es natürlich noch länger geworden, aber wir waren uns eigentlich darüber im Klaren, wenn man in die Oberliga runtergeht, dass es also ein langer Weg wird. Und der dritte Wunsch ist also der, dass ich also gerade den Zuschauern und den Fans, die immer wieder ins Stadion kommen, viel, viel Kraft wünsche, sich dieses auf Dauer antun zu müssen, immer noch in der 4. oder 3. Liga eventuell irgendwann einmal spielen zu müssen und das Ganze sich anzuschauen.
Ja, dann ist eigentlich auch die zweite Frage fast gleich beantwortet, weil die wäre dann gewesen, was würden Sie sich vom Verein wünschen und was haben Sie Wünsche an die Fans?
Also ja, das haben wir gesagt. Also den Fans, die ja sehr, sehr leidensfähig sind, ich kenne sie ja doch alle oder viele näher aus meiner aktiven Zeit als Fanbetreuer. Andererseits auch jetzt bei den Spielen, wo ja die viele Zuschauer immer bei mir in der Halle sind, dann kennt man die ja alle. Und wenn man in die Gesichter reinguckt und sieht ganz einfach, wie die leiden, und dann wünscht man sich natürlich auch mal, dass sie sich eigentlich regelmäßig mehr freuen als leiden.
Ja, da fühlen wir uns sehr angesprochen. Jo, was gibt's mir für komische Zeichen da von hinten? Da fühlen wir uns sehr angesprochen. Beim Leiden kennen wir uns aus. Ich würde ganz gern von dir wissen, wie du jetzt die nächste Saison siehst. Da ist ja doch ein bisschen so ein Wechsel in der Strategie. Zumindest hoffe ich das. Das heißt, man muss den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Das hoffe ich jetzt weniger. Ist aber so. Aber wir setzen eher auf jüngere Spieler, nicht mehr auf, ich sag das jetzt mal so ein bisschen salopp, abgetackelte Stars, die eigentlich ihren Zenit schon längst überschritten haben. Ist das deiner Ansicht nach der richtige Weg, oder bist du da eher wieder Trainer, der sagen, nein, wir brauchen erfahrene Leute und so?
Die Erfahrung hat ja gezeigt, wenn man nach Stuttgart guckt, zum Beispiel, die seinerzeit mit Felix Magath gezwungenermaßen junge Leute nehmen mussten. Auf einmal waren die erfolgreich, und das gibt uns irgendwie die Hoffnung, dass es bei uns vielleicht auch so geht. Manchmal muss man zum Glück gezwungen werden, und das ist jetzt offensichtlich der Fall, und ich hoffe auch, dass wirklich dann sämtliche Maßnahmen sich ins Positive umwandeln, und dass wenn das noch mit jungen Leuten geschieht, ist es umso schöner.
Also das trifft so voll deine Zustimmung im Prinzip, dass der Weg gegangen wird. Ja, hätten wir wahrscheinlich schon früher machen sollen, ist das so ähnlich?
Ja, wir hatten ja, wenn man 2003 sieht, die erste Mannschaft nach der Insolvenz, das war die alte Oberligamannschaft, mit der ich aus der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen bin. Die war eigentlich okay, man ist ja fast aufgestiegen, gleich im nächsten Jahr 2004, und dann war es halt so, dass die damalige sportliche Leitung ja diese Mannschaft total zerlegt hat und angefangen hat, eben mit älteren Spielern zu operieren aus allen Ecken des Landes und des Auslandes. Und wenn man jetzt sieht, wir sind 6 Jahre lang sind wir aus dem bezahlten Fußball raus, und es ist noch nicht abzusehen, wie lange es noch wird. Und da hat man damals schon den ersten Fehler gemacht.
Okay, Schröder, mir reicht's.
Okay. Also was mich persönlich mal interessieren würde, wie es dich eigentlich zum Waldhof verschlagen hat? Und dann auch gleich, wieso du geblieben bist.
Ja, es muss ich natürlich sagen, ich bin natürlich von einer Generation, da arbeiten nicht mehr so sehr viele aktiv in den Vereinen. Und es war ja so, dass ich seinerzeit in Bayreuth gespielt hatte. Und wir eigentlich gegen Waldhof eigentlich immer gerne gespielt haben, weil wir meistens gewonnen haben. Und da war unter anderem auch ein Spiel, wo wir auf dem Waldhof Einzel gewonnen hatten, und das ist für mich also sehr gut gelaufen, wie es eben mal so ist, dass man eben mehr Bälle hält als nicht. Und dann kam eben anschließend der Anruf von Seiten des SV Waldhof, ob ich mir vorstellen könnte, hier runter zu wechseln. Und dadurch, dass ich hier eigentlich gebürtiger Wiesbadener bin, und da ist also Mannheim näher an Wiesbaden als Bayreuth, und dann habe ich mich getroffen mit den Leuten und habe gesagt, okay, so und so. Und dann haben wir den Wechsel vollzogen. Und dass ich hier so lange geblieben bin, das war früher üblich. Ja, also es ist nicht so, dass früher diese Wechsel wie heute ein Jahr, 2 Jahre oder höchstens 3 Jahre, sondern früher waren die Spieler eh länger mit den Vereinen verbunden. Und das ist aber, wie gesagt, zeitbedingt. Und heute ist es alles anders. Und weil auch Leute dran sind, die vorhin schon angesprochenen Berater, die ja nur Geld verdienen, wenn ein Spieler den Verein wechselt. Und früher gab es keine Berater. Früher hast du alles selbst gemacht, hast mit dem Verein geredet. Da gab es eigentlich so einen Hin und Hack und so ein großes Rumgepokere. Da hat man ganz einfach auch mehr mit Leidenschaft das Ganze betrieben und wollte ganz einfach Fußball spielen.
Okay, nächste Frage wäre, hast du selber noch, oder welche Ziele hast du als Trainer noch so für Zukunft, und wie lange willst du eigentlich noch als Trainer tätig sein?
Ja, Ich bin ja schon älter, wie ich eben gesagt habe, aber bin eigentlich noch jung genug, um aktiv irgendwie jungen Menschen was beizubringen. Und die Arbeit als Trainer macht Spaß. Also das ist ähnlich wie ein Lehrer, Schullehrer oder sowas, der ganz einfach Interesse hat, seinen Schülern was beizubringen. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und das will ich eigentlich auch so lange machen, wie die Leute mich ertragen. Und es ist für mich nicht unbedingt wichtig, in einer absoluten Eliteklasse dort oder dort zu arbeiten, sondern mit jüngeren Leuten zu arbeiten, ist zweifellos schöner als mit Spielern, die ja immer meinen, die wüssten schon alles. Und deswegen müssen wir mal schauen. Es gibt ja mittlerweile auch den Frauenfußball als ein interessantes Spektrum. Und es ist durchaus denkbar, dass ich vielleicht irgendwann auch mal eine Frauenmannschaft trainieren werde. Und dann mal sehen, wie das da funktioniert.
Also lässt es erstmal auf dich zukommen und ja, guckst, was die Zukunft so bringt.
Ich bin da ziemlich entspannt.
Ja, ich muss auch nochmal doch dazwischen fragen. Also das ist ja durchaus üblich oder war vielleicht mal üblich, dass man auch länger beim Verein geblieben ist. Auf der anderen Seite ist es jetzt doch so, dass wenn ich jetzt unseren Verein anschaue, das ist schon ein ziemlicher Chaosverein, da kann man doch manchmal schon sagen, also nee, und ich kenne auch genug Leute, die sehr viel gearbeitet haben und sich sehr engagiert haben, die immer gesagt haben, so jetzt ist aber die Grenze endgültig erreicht, jetzt habe ich da mit dem Verein nichts mehr zu tun. Bei dir scheint die Schmerzgrenze ziemlich weit oben zu liegen. Gibt es für dich mal irgendwie einen Punkt, wo du sagst, nee, also die Leute, das reicht mir jetzt echt, das ist mir zu unprofessionell und die Geschäftsstelle, da sitzen noch anderthalb Hansel draußen und wo ist der Punkt, an dem du sagst, jetzt reicht es mir endgültig mal?
Ja, wir müssen da klar irgendwie einmal unterscheiden, weil es ja allgemein war jetzt, ein Spieler kriegt vieles gar nicht mit. Ja, der Spieler, der ist fokussiert auf sein Training, auf den Spielbetrieb, auf die Arbeit mit dem Trainer. Und deswegen sind die Nebengeräusche, die eben andere Leute im Umfeld irgendwie mitkriegen, bei den Spielern gar nicht vorhanden. Und aber so jetzt, wie ich jetzt, der jetzt den Verein innen auswendig kennt, ich weiß ja alles über den Verein, über, ja, wenn man überlegt, seit 1973, das sind also schon gut über 30 Jahre, also mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich mit dem SV Waldhof verbracht. Und da bleibt einem nichts verborgen. Und es geht aber immer wieder um die Sache. Also ich kann nur nicht leiden, wenn die Leute irgendwo eine Sache kaputt machen, weil sie ganz einfach zu faul sind, drüber nachzudenken und sich irgendwie Gedanken zu machen. Sondern man muss sich immer wieder, wenn man in einem Verein tätig ist, so weit zusammenreißen und sagen, okay, wir müssen gemeinsam das Bestmögliche tun, um eben auch wirklich als Verein aufzutreten. Weil alles andere ist ja kein Verein, das ist ja Egoismus pur. Und Egoisten kann ich sowieso nicht leiden.
Ja, aber jetzt bei Egoisten, da sind wir doch bei uns ganz gut im Verein. Gibt es doch massig an jeder Ecke, sogar auf Fanebene. Gehen wir morgen auf eine Sitzung, da hat man auch das Gefühl, die machen es den alten, den oberen Grad nach. Ist es da nicht so, dass man sich sagt, mein Gott, was ist jetzt da noch übrig geblieben? Soll ich mir die noch antun?
Ja, jetzt
also da ist ja keine Perspektive im Prinzip. Also du musst ja genauso wie wir hoffen, dass der Herr Hopp den Geldbeutel aufmacht und dass da mal jemand Seriöses kommt und so weiter. Also das ist dieselbe Hoffnung, die wir auch haben.
Ja, natürlich. Wir leben alle von der Hoffnung. Und was natürlich erschwerend hinzukommt, ist die allgemeine Wirtschaftskrise, die wir auch irgendwann merken werden. Und man merkt es ja auch im Sponsoring und bei den Geldgebern schlechthin, unabhängig von der Außendarstellung des Vereines, ist es so, dass eben die Leute die Schatulle nicht mehr so weit aufmachen, wie das vielleicht in den früheren Jahren der Fall war. Zumal man eigentlich auch gesehen hat, dass die Leute auch die Zeitung lesen und die Leute auch mitkriegen, wie wo manche Gelder versickern oder rausgeschmissen werden. Und da sagt sich der eine oder andere schon, sagt, okay, warum soll ich das unterstützen? Ja, und deswegen ist es immer noch ein interessanter Grund, dass man sagt, okay, wir arbeiten mit jungen Leuten und diese jungen Leute geben dem Verein auch irgendwie eine Zukunft und die Sponsoren verknüpfen vielleicht auch diese Zukunft mit der Hoffnung, dass es dann irgendwann wieder besser wird.
Ja, das hoffen wir also dann auch. Ja, ich denke, wir kommen zum Schluss. Das Schlusswort überlassen wir dem Ivo. Ich bedanke mich schon mal, Walter, dass du da warst. Macht immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und ja, verabschiede mich auch von unseren Zuhörern.
Genau, ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei Malte, irgendwie, dass er heute hier uns zur Verfügung stand. Ich denke, es war eine interessante Sendung, man konnte das ein oder andere erfahren. Hinweisen möchte ich zum Schluss noch auf jeden Fall auf das Spiel der zweiten Mannschaft am Samstag in Ziegelhausen-Peterstal, das letzte Saisonspiel. Es geht um den Aufstieg. Um 17 Uhr ist das?
Also um 17 Uhr in Peterstal, ja. Und ich meine, wir hoffen natürlich, dass Waldorf vielleicht in Weinheim nicht gewinnt. Und wir versuchen natürlich mit aller Gewalt zu gewinnen. Wenn das der Fall ist, sind wir ja Erster. Und sollte es aber nicht gelingen, und dann müssen wir am nächsten Mittwochabend das erste Relegationsspiel gegen Durlach-Aue bestreiten. Der Spielort steht noch nicht fest, wird wahrscheinlich erst nach dem Spiel am Samstag bekannt gegeben. Und da ist es halt wichtig, dass man also in die Zeitung schaut, und es ist natürlich schon ganz gut. Ich erinnere mich gerne an die Aufstiegsspiele der zweiten Mannschaft 2001, wo also dann die Fans mit in Emmendingen und in Böblingen waren und wirklich die Mannschaft großartig unterstützt haben, und das können wir also dieses Jahr auch wieder gut gebrauchen, wenn es notwendig ist.
Ihr habt es gehört, kommt alle am Samstag, ihr verpasst auch nichts, wenn ihr selbst die erste Mannschaft noch sehen wollt. Die spielt nämlich um 14 Uhr, ich glaube, das langt allemal irgendwie dann noch zur zweiten Mannschaft zu fahren. Ich denke, die zweite Mannschaft hat verdient, dass sie unterstützt wird, und der Walter dann ebenso. Wir wünschen viel Erfolg auf jeden Fall.
Dankeschön.
Und hoffen, dass es vielleicht am Samstag schon klappt, wenn nicht dann in der Relegation. Danken nochmal, dass du hier bei uns warst. Unsere nächste Sendung hört ihr am 1. Juli. Ich hoffe dann wieder mit einem interessanten Studiogast. Am Mikrofon waren heute der Schreder, der Dasch, ich und der Walter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
This is a radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.